verschiedenen Trends einher. Da kommen Vorurteile mit rein. Wir hatten eben off-air schon darüber gesprochen, über den Bildungsmonitor, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Und ich denke, das spielt schon mit rein in diese Entscheidung zu sagen, ich möchte an Gymnasium gehen oder in einem Kontext von höherer Bildung, wie auch immer man das verknüpfen will. Und ich glaube, viele sind auch von dem, was ich so aus dem privaten Kontext mitkriege, sind davon überzeugt, dass sie an die Schule zurück wollen, wenn es positive Beispiele gibt, dass sie an die Schule zurück wollen, wo sie selber auch ihren Abschluss gemacht haben. Dass sie sagen, das war meine Schule und da möchte ich auch wieder hin zurück. Und das haben viele gesagt aus meiner Schulzeit und viele Lehrkräfte haben gesagt, nee, Kind, geh mal lieber an eine andere Schule und lern noch mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel kennen. Und dann sprechen wir uns noch mal wieder.
Überhaupt fand ich so die Vorstellung, dass man alles möglichst regeln müsste für die Ausbildung und für die Praxis, dass die an der Realität sich auch oft bricht, wenn man sich das anguckt. Also das fängt schon damit an, dass ja die SchülerInnen völlig unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, wenn sie denn zum Studium kommen, dass aber natürlich auch die Lehrenden ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, wenn sie da arbeiten. Die Bandbreite ist da relativ groß und das alles regeln zu wollen und auf eine Norm zurückzuführen, das verkennt, glaube ich, diese Unterschiedlichkeit und Vielfalt.
Ja, also ich glaube, solche Normen sind auch immer ein bisschen idealistisch gedacht und das kann man nicht unbedingt umsetzen. Also es sind alles Ansätze, wo man sagt, die begrüßen wir, aber die scheitern dann spätestens an politischen Gegebenheiten. Da mangelt es an Finanzierung oder vielleicht auch an der politischen Motivation, das Ganze dann tatsächlich umzusetzen und anzugehen. Dabei ist Bildung ja ein so wahnsinnig wichtiges Thema und da muss ich auch wirklich mal eine Lanze brechen und sagen, das ist auch so ein Satz, der gefallen ist. Wir müssen dieses Thema ernst nehmen, wir müssen diesen Bereich ernst nehmen und müssen da drin investieren, weil es ist die Zukunft von morgen. Also wir können uns da eigentlich gar keinen Kompromiss oder so leisten, weil jeder Kompromiss, den haben wir ja schon, der ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht worden, hat ja nicht zu einem positiven Ergebnis geführt. Sei es Lehrkräftemangel oder marode Schulen oder der Abstieg in den PISA-Studien und dann auch noch den Satz zu hören, ja gut, wir brauchen vor allem Lehrkräfte in den MINT-Fächern, aber Quereinsteiger sind eigentlich gar nicht so toll, weil sie haben von Pädagogik keine Ahnung. Ja, das ist auch so ein Kompromiss. Also was tut man dagegen? Also wenn man diesen Kompromiss vermeiden will, dann muss man Anreize schaffen, um das Ganze ja zu verbessern und mehr Studierende an die Universitäten zu holen, die Universitäten auch nicht kaputt zu sparen, die Schulen nicht kaputt zu sparen, denn dann sind wir wieder bei diesem einen Thema, wenn meine Schule nicht auf gutem Stand war, dann habe ich weniger Motivation, da auch zurückzukehren, weil dann ist das mein Bild von Schule. Das ist ja immer das. Wenn wir von Schule sprechen, hat jeder eine individuelle Vorstellung davon. Und wenn meine individuelle Vorstellung davon schlecht ist, dann habe ich natürlich auch keine guten Assoziationen damit und werde mit dem System weniger anfangen können, werde mich damit weniger beschäftigen, werde nicht in den Lehrberuf einsteigen und werde dann vielleicht auch skeptischer sein, was es heißt, ich schicke mein Kind überhaupt zur Schule oder wenn es politische Kräfte gibt, die sagen, nee, wir müssen oder wir wollen ermöglichen, dass Kinder zu Hause unterrichtet werden, weil der Rattenschwanz ist ja auch noch dabei.
Ganz unabhängig von diesen Anforderungen, die du gerade ja nochmal zusammengefasst hast, ist mir eins aufgefallen, was gefordert worden ist und was, glaube ich, auch zutreffend ist, dass dem Lehrerberuf wieder größere Wertschätzung gegeben werden müsse in dieser Gesellschaft. Ich bin so ein bisschen in Zweifel, ob das tatsächlich schlechter geworden ist oder ob nur die Einzelfälle, die an die Oberfläche gespült werden, vielleicht genauer beäugt werden. Aber jedenfalls kann man sagen, bei der Bedeutung des Berufs für diese Gesellschaft, und da kommt der zweite Punkt, der genannt worden ist, der gar nicht weiter betrachtet worden ist, näher, aber der ganz richtig ist, nämlich, dass die Qualität von Schule, die Qualität von Bildung und Ausbildung in dieser Gesellschaft für die wirtschaftliche Prosperität eine immense Bedeutung hat, die, glaube ich, überhaupt noch gar nicht so irgendwie erfasst worden ist, was möglicherweise auch methodisch schwierig ist, aber dass man auch deswegen sagen muss, wir müssen dem Lehrerberuf wieder mehr Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit und mehr positive Assoziationen beimessen.
Ja, und in dem politischen Kontext ist das jetzt vor allem ja deshalb schwierig geworden. Also ich erinnere mich noch an die Schlagzeilen, sei es vor einem halben Jahr oder Jahr, und es gibt die eigentlich auch immer wieder, wenn dann Leute auf die Idee kommen, ja, warum sind Lehrkräfte überhaupt verbeamtet? Wir nehmen denen das weg, das Privileg, was sie haben, das brauchen sie nicht. Aber alles andere sollen sie bitte trotzdem weiter tun, dass diese Verbeamtung ein Schatz ist für viele. Also das ermöglicht ja wahnsinnig viel. Einerseits natürlich einen Schwur auf das Grundgesetz, wenn man so will, wenn man das politisch denken will, aber auch einfach die Möglichkeit, Leute im Staatsdienst zu haben, die ihre Aufgabe dementsprechend auch ernst nehmen und für die Aufgaben, die sie haben, das ist wieder so ein Thema der Wertschätzung und der Wahrnehmung der Arbeitsbelastung, worüber ja auch geklagt worden ist von außen, die haben das Geld, was sie kriegen, auch schon verdient irgendwo. Also ich persönlich bin da jemand, der ja darüber gar nicht diskutieren mag eigentlich, aber diese Diskussion muss man eigentlich auch führen, das ist ganz richtig.
Eins hat diese Podiumsdiskussion, am Schluss wurde ja auch danach gefragt, was nimmt man aus der Podiumsdiskussion mit. Eins hat sie jedenfalls gezeigt, denke ich, dass der Bedarf an solchen übergreifenden Diskussionsrunden, um wechselseitig die Anforderungen, denen ein anderer ausgesetzt wird, verstehen zu können, dass der Bedarf enorm groß ist. Dass also SchülerInnen, StudentInnen, LehrerInnen, Leute aus der Kultusbürokratie, dass die einen stärkeren Austausch miteinander brauchen, um insbesondere auch mit der Geschwindigkeit, in der sich die Anforderungen entwickeln, fertig werden zu können.
Ja, die Anforderungen kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Es gibt so viele Dinge, die sich so rasant ändern. Bestes Beispiel ist ja KI. Das Land Thüringen hat da ja eine Offensive gestartet und über deren Lernplattform gibt es schon so KI-Assistenten, die Schülerinnen beim Lernen helfen und dann nicht einfach nur die Lösung vorgeben, sondern so einen Lernpartner sind, die Probleme gemeinsam angehen. Und das ist natürlich eine richtige Verwendung, aber sich auf sowas auszuruhen, ist halt auch der falsche Weg.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf etwas, was du ganz zu Anfang unserer Unterhaltung erwähnt hast, nämlich das Deutsche Schulbarometer, das 2 oder 3 Tage vor dieser Podiumsdiskussion auf den Markt gekommen ist und in dem geschildert wird, worunter Lehrer heutzutage auch leiden. Und darüber macht man sich gar nicht so richtig Gedanken und es ist wenig klar. Aber für Lehrkräfte in Deutschland heißt es in diesem Schulbarometer, wird es immer schwieriger, eine gute Lernatmosphäre im Klassenzimmer zu schaffen. Der Umgang mit dem Verhalten ihrer SchülerInnen ist für fast jede zweite Lehrkraft, nämlich 46%, die größte berufliche Belastung. Ein Wert, der in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, von 35% im Jahr 2024 über 42% im Jahre 2025, jetzt wie gesagt auf 46%. Und das ist ein Ergebnis des Deutschen Schulbarometers der Robert-Bosch-Stiftung. Das muss man sich noch mal vor Augen führen, ein enorm hoher Wert.
Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil, naja, also diese Atmosphäre, also Arbeitsatmosphäre für Lehrkräfte und Lernatmosphäre für Schülerinnen und Schüler, das sind ja inhärent dasselbe. Also ob ich als Lehrkraft mich wohlfühle in dem, was ich tue und wie ich das tue und ob die Schülerinnen und Schüler das akzeptieren können. Das sind ja nicht nur Sachen, die man mit Professionalität irgendwie bekämpfen kann, sondern das sind ja auch soziale Aspekte, wo individuelle Geschichten zusammenkommen und, naja, wie es halt bei einem System immer so ist, man kann nicht auf jeden Einzelfall reagieren, aber wir können dafür sorgen oder sollten dafür sorgen, dass diese Einzelfälle trotzdem bestmöglich unterstützt und versorgt werden.
Naja, nicht zuletzt deswegen, weil die Eigenschaften, die die Lernatmosphäre in einer Schule ausmachen, also ich sag mal zwei davon, Teamfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, beide sind ja nicht nur für die Schule von Bedeutung. Das ist ja an jedem Arbeitsplatz im Grunde genommen eine Grundvoraussetzung des Arbeitenkönnens.
Ja, du sagst es. Also insgesamt, glaube ich, haben Schulen und der spätere Weg gar nicht gar keinen so großen Unterschied. Also ich erinnere mich noch an Sätze von wegen, ja, wofür brauche ich das denn, was ich lerne später im späteren Leben? Ich kriege ja hier nichts Handfestes beigebracht. Aber es sind eben diese Soft Skills, wie man heutzutage ja sagt, die in dieser Schullaufbahn, in 12, 13 Jahren Schule einfach mitkommen, die kontinuierlich erweitert, was man gar nicht merkt, sondern das merkt man, wenn man sich ein Kind in der 2. Klasse anguckt und ein Kind in der 10. Klasse anguckt, dann sind das enorme Unterschiede. Das liegt am Alter, aber es liegt halt auch an den Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und das sind so Sachen, die meiner Meinung nach auch häufig übersehen werden.
Und damit lassen wir dieses Gespräch enden. Das Thema bleibt auf der Tagesordnung. Danke dir, Christian.
Ich danke dir.
Das also war unser Gespräch über den Festakt. Und mir ist aufgefallen, wir haben uns zwar über eine Podiumsdiskussion und die Aspekte, die da genannt worden sind, unterhalten, aber wir haben gar nicht gesagt, wer auf diesem Podium saß. Das waren neben Professor Dr. Felicitas Thiel, schon erwähnt von der FU Berlin, Bernd-Uwe Althaus, der Staatssekretär im Thüringer Bildungsministerium, Simone Fleischmann vom Bayerischen Verband der Lehrerinnen und Lehrer, Heike Scheika vom Staatlichen Studienseminar für Lehrerausbildung in Thüringen hier, Erik Schügiol, Landesschülersprecher und eine Studentin in der Lehrerausbildung, Frau Mielke. Und der Moderator war mit dem Thema bestens vertraut Jan-Martin Viarda. Solche Podiumsdiskussionen, finde ich jedenfalls, sind immer lohnend. Wir machen jetzt erstmal eine Musik, und zwar Teach Your Children von Crosby, Stills, Nash & Young. Und im Anschluss daran gibt es eine Unterhaltung, die ich geführt habe mit Professor Dr. Meyer Jensen hier von der HMU, der als pädagogischer Psychologe einen Lehrstuhl hat und mit dem ich mich über die Bildungspolitik der AfD, soweit sie in dem Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt erkennbar ist, unterhalten habe. Von der Bildung für morgen zur Bildung für gestern, würde ich dazu kommentierend sagen. Jetzt erstmal Crosby, Stills, Nash & Young.
Who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. That your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Welche Gründe hat es für Sie gegeben, sich mit dem bildungspolitischen Teil dieses AfD-Programms zu beschäftigen?
Also zum einen kam, dass das ein, so meiner Wahrnehmung auch das erste Mal ist, dass die AfD sich auf Landesebene zu so einem wichtigen Bereich äußert. Und zum anderen, weil es doch medial stark begleitet wird in meiner Wahrnehmung und auch geschrieben wird, was so drin steht. Aber was mir fehlt an einigen Stellen, ist vielleicht so eine bildungswissenschaftliche Einordnung. Also was heißt denn das jetzt eigentlich ganz genau? Oder was steht denn ganz genau drin und lässt sich das so aus bildungswissenschaftlicher Perspektive eigentlich halten? Und das sind eigentlich so die wesentlichen Motive gewesen, sich damit mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass diese Partei jetzt in Sachsen-Anhalt, aber auch im Bund immer mehr Zuspruch bekommt und in Sachsen-Anhalt möglicherweise ja sogar die Alleinregierung stellen könnte.
Wenn Sie sich mit einem Parteiprogramm beschäftigen, ich weiß nicht, ob Sie das in der Vergangenheit schon gemacht haben, wie gehen Sie da methodisch ran?
Also jetzt in dem konkreten Fall habe ich versucht, nicht als Privatperson heranzugehen, sondern als mit einer wissenschaftlichen Brille sozusagen. Und ich würde sagen, es ist so eine Zwei-Pfade-Herangehensweise. Auf der einen Seite schon einzelne Aussagen. Natürlich bin ich als Wissenschaftler eher darauf geprägt, mir einzelne Aussagen anzugucken, wie haltbar sind die eigentlich. Aber dann schon auch nochmal in so einem holistischen Blick, okay, was ist jetzt der Gesamteindruck, was ist hier das Ziel eigentlich von so einem Programm. Und was ich mir schon auch angeschaut habe, gar nicht nur, ob das haltbar ist, sondern ob das auch machbar wäre unter Umständen überhaupt. Also mit dem Wissen, das ich jetzt habe zumindest. Genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Brillen, durch die ich mir das dann angeguckt habe. Wobei ich schon mal vorweg sagen möchte, das AfD-Programm an dieser Stelle, das Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt im Bereich Bildung, bietet die Möglichkeit auf Detailebene, das zu diskutieren. Es ist sehr ausführlich, sicherlich somit einer der ausführlichsten von den Wahlprogrammen jetzt gerade in Sachsen-Anhalt und auch eines der forderndsten, würde ich jetzt mal so sagen, auf den ersten Blick. Ich finde, auf den zweiten Blick negiert sich dieser Eindruck, ehrlich gesagt, aber auf den ersten Blick wirkt es erstmal sehr ambitioniert, würde ich jetzt mal sagen.
Vielleicht machen wir einen kurzen Einschub für die Hörenden, weil Sie gesagt haben, bildungswissenschaftlich beschäftigen Sie sich damit. Sie sind ja, haben einen Lehrstuhl für pädagogische Psychologie. Was ist jetzt die Verknüpfung zur Bildungswissenschaft?
Die Bildungswissenschaft an sich in Deutschland, die empirische Bildungsforschung, die ich jetzt hier meine, ist gar nicht so alt. Die ist gerade mal knapp 25 Jahre alt in Deutschland, ist so mit dem PISA-Schock damals entstanden und ist so ein interdisziplinäres Feld aus Erziehungswissenschaft, pädagogische Psychologie, die Fachdidaktiken sind da vertreten. Und ich habe mich in meinem Selbstverständnis eigentlich auch immer als Bildungsforscher gesehen, aber mit einem pädagogisch-psychologischen Hintergrund. Von daher sind das also Fächer, die sich auf der einen Seite sehr nah sind. Direkt in der pädagogischen Psychologie gucke ich mir jetzt immer eher das Individuum eher an. Aber wir gucken uns natürlich auch an, nicht nur wie das einzelne Individuum lernt, sondern wie Lernen auch in einen institutionellen Rahmen gebettet ist. Und das ist etwas, was die Bildungswissenschaft originär sich eigentlich auch anguckt.
Geht es da auch um die Folgen einer Organisation der Bildung?
Ja, auch. Das ist tatsächlich, das wäre wirklich so klassisch empirische Bildungsforschung, dass sie sich auch angucken, was passiert, wenn Systeme sich verändern, was hat das für Auswirkungen. Das ist das, was wir uns eigentlich in regelmäßigen Rhythmen ja auch immer wieder anschauen. Das ist das, was viele Menschen aus den Nachrichten kennen, wenn PISA-Ergebnisse berichtet werden oder TIMSS oder andere Schulleistungsstudien, um mal nicht immer nur PISA zu nennen. Na, das ist quasi genau das, was wir uns angucken. Was passiert eigentlich deskriptiv, was können wir beschreiben, was passiert in einem Bildungssystem, wenn es zu Veränderungen gekommen ist oder auch nicht zum Beispiel. Also der größte Befund war jetzt natürlich nach der Pandemie. Was hat die Pandemie möglicherweise in unserem Bildungssystem für Auswirkungen gehabt? Und das waren ja ziemlich drastische, muss man sagen, was man jetzt gesehen hat in den letzten PISA- und auch TIMSS-Ergebnissen.
Wir kommen zurück zum Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt zum Bereich Bildung. Was ist Ihnen an diesem Programm aufgefallen, was zu den wichtigen Themen sich vielleicht von anderen Parteien unterscheidet?
Also erstmal finden wir im Programm bei der AfD klassische Bildungsthemen, die auf Länderebene diskutiert werden. Übergangsempfehlungen zum Beispiel, wer spricht die überhaupt aus? Wie bindend ist das? Ne? Auch Aufbau des Bildungssystems. Wie wird mit Flüchtlingskindern umgegangen im Bildungssystem? Welche Rolle spielt Inklusion? Und da finden wir auch die erwartbaren Unterschiede, was man sich schon denken kann bei der AfD, wie die dazu stehen. wo ich eher einen Unterschied sehe, ist tatsächlich auf so einer globalen Ebene. Für mich sind zentrale Konzepte gar nicht deutlich geworden. Was versteht die AfD eigentlich unter schulischer Leistung? So, was versteht die AfD eigentlich unter Lernen? Was versteht die AfD eigentlich unter Kulturgütern? So, da hat sie so ein paar, streift sie so ein paar Sätzen, Gedankengut, sag ich jetzt mal, wo ich aber gar nicht weiß, wofür steht das jetzt eigentlich ganz genau. Also es ist dann, ich fand dann schon überraschend, wie oberflächlich das an einigen Stellen dann doch abgehandelt wird. Und ich erwarte jetzt in einem Wahlprogramm, das ist bei den anderen Parteien auch nicht anders, ich erwarte da keine wissenschaftliche Auseinandersetzung oder wissenschaftliche Referenzen. Das wäre irgendwie so, als wenn ich im Bahnhof stehe und auf ein Schiff warten würde. Das passt gar nicht dazu. Aber was mich dann doch überrascht hat, ist, dass es sehr plakativ teilweise ist. Also es widerspricht in großen Teilen wissenschaftlichen Erkenntnissen seit Jahrzehnten, muss man wirklich sagen. Das ist jetzt irgendwie gar nicht was wir heute in der Bildungswissenschaft erst neuerdings herausgefunden haben, sondern sind wirklich stabile Befunde, die wir seit Jahrzehnten haben, und dem widerspricht das komplett irgendwie so. Und das fand ich eher überraschend. Also da sieht man bei den anderen Parteien, die AfD nennt die ja die Altparteien in ihrem Programm, da sieht man bei den anderen Parteien schon eher ein gewachsenes Verständnis über Jahre oder Jahrzehnte vom Bildungssystem, was das eigentlich genau bedeutet. Das hatte ich da jetzt einen anderen Eindruck an der Stelle.
Haben Sie mal ein paar plakative Beispiele, wo Sie sagen würden, Aussagen dieses Wahlprogramms widersprechen diametral wissenschaftlichen Erkenntnissen von heute?
Ja, also zum Beispiel bei der Annahme, dass es bewährte pädagogische Konzepte von früher gibt, dass wir das daran sehen, dass zum Beispiel die ältere Generation besser gebildet ist als die jüngere Generation. Und das würde ja dafür sprechen, dass die alten bewährten pädagogischen Konzepte wieder eingeführt werden sollen. Die sogenannte Kuschelpädagogik, wo gar nicht ausgeführt wird, was das ganz genau bedeutet, soll abgeschafft werden. Das widerspricht dahingehend den Erkenntnissen, dass wir ja zum Beispiel Anfang der 2000er mit dem sogenannten PISA-Schock gesehen haben, dass die altbewährten pädagogischen Konzepte überhaupt nicht gut abgeschnitten haben, wenn ich das so gleichsetzen möchte. Ne? Also die Situation war die, dass Deutschland Anfang der 2000er, zumindest die Öffentlichkeit, mehr oder weniger überrascht wurde, dass das deutsche Bildungssystem im internationalen Vergleich relativ schlecht abgeschnitten hat, vor allem auch im europäischen Vergleich. Das ist ja so unser Referenzrahmen im Wesentlichen. Die Bildungsforschung wusste das vorher, muss man sagen. Das hat sich lange angekündigt. Das hat nur kein mediales Echo gefunden, mit den PISA-Ergebnissen dann deutlich stärker. Und da haben wir eben gesehen, das funktioniert eigentlich nicht. Da war ja gerade die Idee, okay, wir müssen unser Bildungssystem anpassen, wir müssen auch unsere pädagogischen Konzepte anpassen, weil wir gesehen haben, dass andere Länder wie Japan zum Beispiel, Singapur, deutlich besser abschneiden und einen ganz anderen Unterricht durchführen als das, was wir hier erkennen. Also ganz andere Konzepte auch umsetzen. Und da fand ich jetzt zum Beispiel, um das mal so als einen Teil herauszunehmen, der aber immer wieder im Wahlprogramm auftaucht, dass das Alte hier besser wäre, das fand ich schon überraschend, so, weil das wirkt fast ignorant gegenüber Ergebnissen, die wir immer wieder finden. Und das finde ich ist noch nicht mal konservativ tatsächlich so, weil selbst eine konservative Partei wie die CDU würde niemals in Abrede stellen, dass wir einen kompetenzorientierten Unterricht zum Beispiel brauchen. Ne, und da rüttelt die AfD schon ein Stück weit dran, dass sie sagt, wir brauchen eigentlich einen inhaltlich geprägten Unterricht zum Beispiel. Und das ist wirklich Bildungssystem vor 50 Jahren. Können natürlich nicht einfach Generationen miteinander vergleichen. Es sind ganz andere Zeiten. Der Zeitgeist hat sich verändert. Unser Menschenbild hat sich ja ein Stück weit auch verändert, so wie das in der Menschheitsgeschichte immer ist. Da werden auch Bilder gezeichnet, die sich so aus der historischen Bildungsforschung gar nicht belegen lassen irgendwie. Ne? Auch die Idee, dass der Lehrkraft oder der Lehrerberuf nicht attraktiv sei irgendwie. Das stimmt so nicht. Wir haben viele Studierende, die anfangen, das zu studieren, die wollen das werden. Wir haben aber im Rahmen des Lehramtsstudiums einen sehr hohen Schwund und interessanterweise noch vor den Praxisphasen. Also da jetzt zu argumentieren, man wird da mit der Praxis konfrontiert und die ist ganz furchtbar und deswegen will man das nicht machen, das stimmt so nicht. Der Schwund findet schon vorher statt, weil wir vielleicht unser Lehramtsstudium auch ein Stück weit anpassen müssen zum Beispiel. Aber diese Fragen werden gar nicht verhandelt. Und ein Punkt, der mir im Übrigen auch noch aufgefallen ist, das fand ich sehr überraschend, dass ein Thema nicht genannt wurde, nämlich die soziale Herkunft. Wir wissen, dass in Deutschland die soziale Herkunft einen enorm hohen Effekt auf Bildungsabschlüsse oder Output-Variablen, wie wir das nennen, im Bildungssystem haben. Und das ist ein Befund, der seit Jahrzehnten sehr stabil ist, obwohl wir sehr viel versucht haben, das zu beeinflussen im Bildungssystem. Es gibt auch ein paar andere Länder, die das auch das Problem haben, die das aber ganz gut angehen konnten. Und das haben wir nicht geschafft in Deutschland bis jetzt. Es scheint sich sehr zu manifestieren. Und zu diesem Punkt gibt es nicht eine einzige Aussage. Wir finden nicht eine einzige Aussage dazu, wie wir damit umgehen wollen, dass die soziale Herkunft, also welche Bildung haben meine Eltern, wie viel Einkommen haben meine Eltern, ist das ein sehr akademischer Haushalt, ist das ein kulturaffiner Haushalt, dass wir wissen, das hat so einen enormen Effekt darauf, ob Kinder das Gymnasium besuchen, wie gut sie abschließen, und dazu finde ich nichts. Und das fand ich jetzt als Bildungswissenschaftler sehr überraschend, ehrlich gesagt.
Mir ist aufgefallen, eine Aussage in diesem Programm, die besagt sinngemäß, wir wollen, dass nur noch 25% eines Jahrgangs auf weiterführende Schulen, also das Gymnasium und ins Studium hinein sollen. Wie passt das denn in unseren Bildungsbedarf hinein?
Ja, das passt gar nicht im Grunde genommen, weil wir haben natürlich einen enormen Bedarf auch an akademischen Berufen, wobei, oder akademisch geprägten Berufen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben auch einen enormen Bedarf in Berufen, die gar nicht so akademisch geprägt sind unbedingt. Wir leben eben in einer Zeit des Fachkräftemangels. Die Aussage ist mir auch aufgefallen. Ich fand, also was ich mir da vorgestellt habe, ist, wir wissen, dass Leistung in Schulen, und das ist in Sachsen-Anhalt nicht anders, nicht gleich verteilt ist. Das heißt, wir haben Schulen, die sind etwas leistungsstärker, und wir haben Schulen, die sind etwas leistungsschwächer. Da brauchen wir jetzt auch gar keine Verschwörung zu vermuten, das liegt in der Natur der Sache. Es gibt bestimmte Clusterungen von Wohngebieten, auch die soziale Herkunft spielt da zum Beispiel wiederum eine große Rolle, worüber man ja auch nachdenken könnte an dieser Stelle. Ich habe mich gefragt, heißt das jetzt eigentlich, wenn ich ein Kind habe, das an einer sehr leistungsstarken Schule ist und das ist quasi auf dem 26. Prozentplatz, dann darf es nicht das Gymnasium besuchen. Wenn das Kind aber in einer anderen Schule gewesen wäre, dann hätte es ja das Gymnasium besuchen können. Also da entsteht ja quasi eine Ungleichbehandlung oder eine Unfairness sozusagen, die da eingezogen wird, die ich gar nicht verstehen konnte. Also ich kann die Idee verstehen, dass er Leistungsspitze gefördert werden soll. Das Gymnasium soll wieder zu einem Ort der Leistung werden, laut dem Wahlprogramm. Ich wusste gar nicht, dass es das nicht mehr ist. Und dann eben auch mit Effekten bis ins Studium, bis auf die Universität. Aber die Idee, das so zu quotieren, fand ich überraschend, weil das ist gar nicht umsetzbar im Grunde genommen. Wie wollen Sie das machen? Also Eltern hätten hier vollkommen zu Recht die Möglichkeit zu klagen zum Beispiel, ja, weil Schulen von vornherein ungleich behandelt werden dann.
Na, zumal an anderer Stelle dieses Programms eine Quotierung ja total abgelehnt wird.
Ja.
Also Frauen, Männer und was da so alles eine Rolle spielt.
Genau, wir finden da ohnehin einige Widersprüche, so, ne, was die Rolle der Lehrkraft betrifft zum Beispiel, was das Involvement oder das Engagement der Eltern betrifft zum Beispiel. Ne, mal ist es gewünscht, mal ist es dann nicht gewünscht. Irgendwie mal ist die Lehrkraft autoritär, mal hat sie gar nichts mehr zu melden. Also da findet man so sehr viele Widersprüche in diesem Programm. So.
Also diese Geschichte mit den 25%, das soll jedenfalls eine Entscheidung sein, die den Eltern weggenommen werden soll. Mhm. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Und die bei den Lehrern hängen bleibt, die ja im Allgemeinen besser wissen, wie der Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern ist.
Genau, also wir haben mittlerweile die Situation in Deutschland, dass in der Mehrheit der Bundesländer, in 14 Bundesländern, ist die Schullaufbahnempfehlung der Lehrkräfte nicht mehr bindend, sondern Eltern dürfen das im Wesentlichen entscheiden. Es gibt in einzelnen Bundesländern verschiedene Instrumente, das trotzdem weiter zu steuern. Über Probetests oder Probeunterricht wird das dann manchmal genannt. Ne? Aber im Wesentlichen ist diese Schullaufbahnempfehlung meistens nicht mehr bindend von den Lehrkräften. Die KMK, also die Kultusministerkonferenz, hat dazu gesagt, dass was niemals passieren darf, ist, dass eine einzelne Note darüber entscheiden darf, ob ein Schüler oder eine Schülerin zum Beispiel das Gymnasium besuchen darf oder nicht. Sondern es muss ein integratives Urteil sein von Neigung, Leistung, Fleiß, Anstrengungsbereitschaft, also Dinge, die wir gar nicht so in Noten 1:1 abbilden können. Das ist erstmal so die Ausgangslage. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mich überrascht hat, dass quasi den Lehrkräften hier wieder eigentlich eher die die Aufgabe zurückgegeben werden soll, das zu entscheiden. Erstens wissen wir aus vielen Studien, dass Lehrkräfte es oft gar nicht wollen. Also Lehrkräfte sehen ihr eigenes Dilemma, weil sie sollen eigentlich selektieren, würden wir jetzt aus psychologischer Sicht sagen. Aber die SchülerInnen empfinden es natürlich als eine Platzierung. Also bekomme ich das Ticket oder nicht, im Grunde genommen. Ne? Und dieses Dilemma erleben Lehrkräfte und finden es oft auch gar nicht so gut. Und wir wissen vor allem aus Studien, dass Lehrkräfte eben gar nicht und schon gar nicht alle so gut darin sind, das wirklich zu entscheiden. Wir wissen, wie Noten zustande kommen. Wir wissen, dass Noten über Länder nicht vergleichbar sind zum Beispiel. Wir haben Studien, die sehr eindrücklich zeigen, dass die Veränderung von Namen zum Beispiel, wenn Lehrkräfte Essays von SchülerInnen beurteilen sollen und mal ist das ein Jungenname, mal ein Mädchenname, mal impliziert ein Migrationshintergrund, mal nicht, dass dann die Note sich unterscheiden kann, die hier gegeben wird, obwohl das genau derselbe Aufsatz ist, der bewertet werden soll. Also es sind so relativ eindrückliche Befunde, die wir da sehen. Gleichzeitig finde ich auch interessant, an dieser Stelle sagt ja die AfD, wir hatten eine Noteninflation in der Schule. Das geht ja auch auf Lehrkräfteverhalten sozusagen oder diagnostisches Verhalten von Lehrkräften zurück. Also auch da finden wir wieder einen Widerspruch. Also scheinen ja Lehrkräfte eigentlich aus Perspektive der AfD ja doch nicht geeignet zu sein, im Grunde genommen, weil es ja diese Noteninflation anscheinend gibt. Also das ist sehr irritierend an dieser Stelle. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass eben auf so einer systemischen Ebene ist, dass die Bundesländer sich in ihrer Abiturdurchschnittsnote zum Beispiel unterscheiden. Also es gibt Länder, die haben eine relativ hohe Abiturdurchschnittsnote. Thüringen zum Beispiel gehört dazu. Ist, glaube ich, sogar auf Platz 1 jetzt in der letzten Erhebung gewesen. Und es gibt Länder, die haben eher eine niedrige Abiturdurchschnittsnote. Und dann hat aber zum Beispiel das Institut für Qualitätsentwicklung Bildungswesen in Berlin hat einen Kompetenztest durchgeführt, deutschlandweit mit SchülerInnen und geguckt, wie gut schneiden die eigentlich in objektiven Tests ab, also in wissenschaftlich konstruierten Tests. Alle haben dieselben Tests bekommen, etwas, was wir sonst im Bildungssystem in Deutschland ja nicht haben, dass alle SchülerInnen die gleichen Aufgaben bearbeiten. Und hat dann aber festgestellt, dass wenn man dann die Bundesländer einmal nach den Abiturdurchschnittsnoten in eine Rangreihe bringt und nach dem Abschneiden der Kompetenztests, dass wir teilweise große Verschiebungen haben. Also dass Bundesländer, die eine gute Abiturdurchschnittsnote haben, eher in niedrigen Kompetenztest-Score dann zum Beispiel erreichen und andersrum auch. Also da sehen wir schon, dass Noten offensichtlich gar nicht so akkurat sein können, wie das wissenschaftliche Tests zum Beispiel sein könnten.
Was würden Sie sagen, welche Auswirkungen hätte diese Bildungspolitik, die man dann zu erwarten hat, auf die Schülerinnen und Schüler?
Ja, das ist natürlich schwer einzuschätzen. Es bleibt hypothetisch, teilweise spekulativ. Was ich vermuten würde von dem, was ich gesehen habe oder was ich gelesen habe, ist, dass eben der Effekt der sozialen Herkunft eine noch größere Rolle spielen könnte, als das ohnehin schon tut, was wirklich dramatisch ist. Also als Wissenschaftler soll man ja eher Zurückhaltung üben, aber an der Stelle muss ich wirklich sagen, das ist wirklich ein dramatischer Befund. Ich glaube, da würden auch andere Bildungswissenschaftler in mir durchaus folgen. Ich forsche ja viel zu Emotionen in Leistungssituationen. Ich glaube schon, dass sich Schule für SchülerInnen deutlich unangenehmer anfühlen würde. Und wir sehen ja auch schon, dass das jetzt Effekte hat. Wir sehen zum Beispiel, dass die Quote von Schülern, die keinen Schulabschluss machen, ist jetzt auf 8% gestiegen. Gestern ist der nationale Bildungsbericht veröffentlicht worden. Und das hat viel damit zu tun, wie wohl sich SchülerInnen in der Schule überhaupt fühlen oder ob sie der Schule fernbleiben wollen. Und das wäre zum Beispiel so eine Hypothese, das könnte ja eventuell dann zunehmen. Ne? Aber das ist, wie gesagt, jetzt auch spekulativ natürlich. Was ich schon sehen würde, ist, dass es würde eine massive Verschiebung im Bildungssystem stattfinden, sozusagen auf das, was ist uns eigentlich wichtig, worauf haben wir uns in dieser Demokratie auch mal geeinigt. Das würde sich auf jeden Fall verändern. Ich hätte zum Beispiel den Eindruck, dass SchülerInnen weniger Kompetenzen erwerben als mehr faktisches Wissen. Um ein ganz konkretes Beispiel zu machen, das steht jetzt nicht im Wahlprogramm, das ist jetzt meine Interpretation, aber wenn ich das richtig verstehe und wenn ich die Inhalte nach vorne stelle, dann es ist wichtig, dass SchülerInnen wissen, wann die Französische Revolution war, aber zu verstehen, wie es dazu gekommen ist. Warum gab es den Sturm auf die Bastille, obwohl da gar nicht mehr so viele Personen inhaftiert waren? Darum wird es nicht mehr gehen irgendwie, sondern es geht nur noch darum, wann hat das eigentlich stattgefunden. Also das Faktische würde gefördert werden. Aber die Kompetenzen, was bedeutet Demokratie, was treibt die Menschen an, das würde dann nicht mehr vermittelt werden. Und das ist etwas, das würde uns international abhängen. Wenn ich das weiterdenke, diese Gedankenkette, dann kommen wir immer mehr wieder zu einem Schulunterricht von vor 50 oder 100 Jahren, wo wir sehr gut darin sind, Fakten zu reproduzieren, aber nicht Probleme zu lösen oder kreativ an Bildungsprobleme heranzugehen.
Wie sieht es mit den Auswirkungen auf die Lehrerinnen und Lehrer aus?
Das ist interessant. Da zeichnet ja die AfD ein sehr paradiesisches Bild eigentlich. Ne? Sie schreibt ja auch irgendwie so, Lehrkräfte werden nach Sachsen-Anhalt kommen wollen, weil die Rahmen, nicht wegen der Bezahlung, sondern weil die Rahmenbedingungen so toll wären dann in Sachsen-Anhalt. Das finde ich interessant, das so zu formulieren. Wir hätten auf jeden Fall den Effekt, das wird ja auch direkt formuliert im Programm, dass pensionierte Lehrkräfte wieder in den Dienst einsteigen sollen, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Zum Beispiel, das wäre jetzt ein unmittelbarer Effekt für Lehrkräfte. Es würde wahrscheinlich bedeuten, und das klingt wahrscheinlich für viele Lehrkräfte auch erstmal attraktiv, dass sie sich um Fragen der Inklusion nicht mehr bemühen sollen, was einige Lehrkräfte als herausfordernd erleben, dass sie sich wieder mehr auf die Wissensvermittlung orientieren können. Und ehrlich gesagt, so wie ich das verstehe, ich habe ja viele Jahre auch in der Lehramtsausbildung gearbeitet, ich glaube, dass das für viele Personen eher unattraktiv werden würde, ehrlich gesagt, weil der Lehrberuf besteht eben nicht nur darin, Wissen zu vermitteln, sondern es ist mittlerweile, nicht nur mittlerweile, war schon immer, ein deutlich breiterer Beruf. Also die Aufgabenfelder würden deutlich eingeengt werden. Das würden manche als Entlastung erleben, aber andere würden das, glaube ich, als ziemlich unattraktiv erleben.
Dann haben wir also mindestens zum Teil Lehrerinnen und Lehrer, die sich an den Schulen unwohler fühlen als vorher. Kann man das so sagen?
Könnte passieren auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich jetzt Lehrer in Sachsen-Anhalt wäre, dann würde ich mir das Wahlprogramm auf jeden Fall sehr genau durchlesen und mir überlegen, ob ich unter diesen Bedingungen mir das vorstellen könnte. Denn das sind teilweise, nicht komplett, aber in Teilen wirklich, es ist auf jeden Fall eine absolute Änderung von Bedingungen, die da stattfinden wird. Und auch nicht nur verheißungsvolle, sondern auch wirklich in Situationen. Also wir sehen so Metaphern wie, die Lehrkraft soll moderieren, wenn es um politische Meinungen geht, ja, soll da keine Autorität sein, an anderen Stellen soll sie aber eine Autorität sein, soll wir mehr auf Wettbewerb setzen, wo wir wissen, dass das total viele negative Effekte auf das Wohlbefinden der Kinder hat. Es gibt dann ein, zwei Schüler, die finden es toll, die freuen sich, der Rest ist beschämt und ruhig, das sieht man dann eben nicht, ne? Aber das sind eben Effekte, die wir auch in Studien sehen. Also da würde sich schon auch eine Unterrichtsatmosphäre radikal ändern. Und ich glaube, ich würde sogar fast auch ein bisschen systemisch nochmal sehen wollen. Also ob das diesem Bundesland so gut tut im Vergleich zu anderen Bundesländern, da wäre ich jetzt auch erstmal skeptisch, ehrlich gesagt.
Mir ist ein Widerspruch aufgefallen, über den wir jetzt nicht geredet haben. Das betrifft auch wahrscheinlich nicht nur die Bildungspolitik. Es steht wahnsinnig oft das Wörtchen wieder in diesem Programm drin. Und wie man ein Wieder mit dem Schlagwort Altparteien auf einen Nenner bringen kann, ist mir völlig schleierhaft geblieben.
Ja, ich hatte mit einem Kollegen interessanterweise vor unserem Gespräch auch nochmal drüber gesprochen und das deckt sich total mit meinem Eindruck, das wirkt so scheinbar konservativ. Ne? Das wird ja dadurch erweckt, so ein Eindruck. Und gleichzeitig völlig widersprüchlich eigentlich zu dem Bild, was da gezeichnet wird. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir auf so einer sprachlichen Ebene erstmal aufgefallen. Und ansonsten möchte ich doch etwas aussprechen, was ich mir wünsche für Sachsen-Anhalt. Ich wünsche mir, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt die Wahlprogramme lesen, auch die von den anderen Parteien. Es ist schön, dass wir die Wahl haben zwischen all diesen Programmen und es wird doch teilweise sehr konkret beschrieben, was sich hier ganz genau vorgestellt wird. Also das Wissen ist da und das müssen wir uns jetzt angucken, ob wir das uns wirklich so vorstellen möchten in der Konsequenz oder ob wir sagen, wir wollen ein bisschen ambitionierter da herangehen, weil im Bildungssystem muss sich was ändern, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt noch 100 gute andere Möglichkeiten, um das zu tun. Das Wissen ist da. Ich finde, gestern Kai Marz hat das gestern sehr gut gesagt. Das ist der Direktor des DIPFs, der den nationalen Bildungsbericht herausgegeben hat. Der hat gesagt, es geht jetzt darum, wir wissen ganz genau, was wir tun müssen. Wir wissen, was wir für Interventionen haben. Es geht jetzt darum, diese gut zu steuern und die in der Fläche wirklich einzusetzen mit einer wirklichen Konsequenz. Und dann könnten wir auch positive Effekte erzielen. Das würde ich mir, glaube ich, mehr wünschen in ganz Deutschland.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war mein Gespräch mit Professor Lars Meyer-Jensen von der HMU in Erfurt über den Bildungsteil des AfD-Programms für Sachsen-Anhalt. Ich hänge an einen Song von April Stevens, Teach Me Tiger.
teach me tiger how to kiss you. Wow, 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 wow. Show me tiger how to kiss you. Wow, 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 wow.
April Stevens war das, Teach Me Tiger. Normalerweise mache ich in dieser Sendung nichts über Todesdaten. Jetzt gibt's eine Ausnahme davon. Am 4. Juli ist nämlich gestorben Moritz de Hadeln. Ein Name, der vielen von euch wahrscheinlich gar nicht bekannt ist. Aber wenn man sich mit Filmen und vor allen Dingen mit Filmfestivals besonders gut auskennt, dann kennt man diesen Namen. Moritz de Hadeln gründete nämlich 1969 schon mit seiner Ehefrau Erika das Dokumentarfilmfestival Nyon in der Schweiz. Er war von 1972 bis 1977 Leiter des Internationalen Filmfestivals von Locarno und von 1980 bis 2001 des Internationalen Filmfestivals in Berlin, der Berlinale, und 2 Jahre lang Direktor der Internationalen Filmfestspiele Venedig. Von 2001 bis 2003 war er dann noch Mitglied des Kuratoriums der Allianz Kulturstiftung und 2005 Programmdirektor des neu geschaffenen Festival International de Film de Montréal. Moritz de Hadeln ist 85 Jahre alt geworden. Er hat die Entwicklung der Berlinale ganz maßgeblich bestimmt, hat ihren Charakter geprägt und ihre Funktion vor und nach der Vereinigung Deutschlands. Und insoweit hat er für die Entwicklung des Films Maßgebliches getan. Ich habe mit dem Kollegen Reinhard, unserem Experten für Filme, gestern noch darüber gesprochen und er sagte, er wäre gern dazugekommen, um sich mit mir über Moritz de Hadeln zu unterhalten. Das geht nun nicht, er ist unterwegs. Deswegen nenne ich dieses einfach einmal als Erinnerungsposten. Ein großer aus dem deutschen Film und aus der Organisation des Films international ist also gestorben. Reinhard sagte mir noch, er war zum ersten Mal auf der Berlinale 2001 und das war die letzte, die Moritz de Hadeln organisiert hat. Der Sendezeitplan neigt sich dem Ende zu. Wir haben noch einen Beitrag Switch vom Frosch zum Vogel, dem Alter angemessenen, auf der Liste stehen. Vorher mache ich aber noch einen ganz kurzen Song. Bryan Adams, Teacher, Teacher. Musik.
teach me? Can you tell me what I need to know? Teacher, teacher, can you reach me? Or will I fall when you let me go? Teacher, teacher, can you teach me? Can you tell me if I'm right or wrong? Teacher, teacher, can you reach me? I wanna know what's going on. Oh! Teacher, teacher, can you teach me? Teacher, teacher, can you reach me? Teacher, teacher,
fühle ich mich, was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Das wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Neue Woche, neues Glück. Also zumindest für mich, weil ich hier mit Lukas und Miriam sitze. Hallo.
Hallo. Hippie.
Und wir sind wieder hier zurück in dieser kleinen Rubrik und besprechen Dinge aus dem Alltag. Und mir wird wieder etwas symbolisch dargestellt. Ich soll sagen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben. Das stimmt. Wir bekommen nicht so viele Zuschriften. Vielleicht verändert sich das jetzt, wenn ihr uns schreibt und vielleicht selber eine Alltagssituation habt oder ein, naja, irgendwas, wo ihr denkt, das könnten wir hier besprechen. Dann schreibt uns an switch@radio-frei.de. Mirjam musste uns nicht schreiben, denn sie ist selber hier und du hast uns heute das Beispiel mitgebracht.
Ja, und wisst ihr was, das liegt schon Jahre zurück, wenn ich so Jahrzehnte.
Oh.
Also ich würde sagen 20 Jahre bestimmt. Gleichzeitig ist das jetzt aktuell einfach mit einer totalen Leichtigkeit verbunden. Deswegen dachte ich mir, ich bringe es jetzt einfach
jetzt
mal mit.
Jetzt bist du so weit, dass du
nicht
darüber sprechen kannst.
Oh, ich habe auch damals darüber gesprochen, okay. Nur mit einer anderen Brille. Ich habe mir so einen Merker gesetzt in unseren Termin und da steht drin, kannst du dich nicht deinem Alter entsprechend kleiden? Diesen Satz habe ich gehört vor, ja wirklich, also ungefähr 20 Jahren. Wer rechnen kann, damals war ich 23 und meine jüngere Schwester, die das zu mir sagte, war 20. Und ich,
humorvolle Antworten. Nee, siehst du doch, liegt in der Familie.
Nee, und ich glaube, ich habe damals sowas gesagt, was willst denn du jetzt von mir? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? So, ich kann ja wohl selber entscheiden, was ich anziehe und was nicht. Ja. Vor 20 Jahren hatte ich wirklich noch nichts mit der gewaltfreien Kommunikation am Hut. Und weil dieses Thema so mit so viel Leichtigkeit trotzdem verbunden ist, dachte ich mir, springst du heute mal mit. Mhm. Also diesen Satz habe ich gehört, als wir shoppen waren. Passiert heute nicht mehr so oft. Also wenn, dann shoppe ich Lebensmittel. Aber genau, also lasst uns doch mal drauf gucken. Weshalb sagt die 3 Jahre jüngere Schwester, kannst du dich nicht mal deinem Alter entsprechend kleiden?
Dahin zuerst gucken, nicht zu dir, sondern dahin zuerst, ja?
Oh, wir können auch zu mir zuerst gucken. Aber das, also ja, können wir machen. Ja, gucken wir doch mal zu mir. Was ich gesagt habe, was willst du jetzt von mir? Kann ich ja wohl selber entscheiden, was ich anziehen will.
Selbstbestimmung.
Ja, Unabhängigkeit, ja, angenommen sein.
Was hattest du für Gefühle?
Na, ich war voll empört. Ist ja auch ein Lieblingsgefühl. Genervt. Sauer. Aber ist ja wirklich schon lange her. Also auch wenn ich jetzt so reingucke, das könnte so da sein. Mhm. Ja. Oh, da kommt was. So als Bedürfnis. Respekt.
Von der kleinen Schwester.
Von der kleinen Schwester, die 3 Jahre jünger ist als ich. Okay. Genau.
Was könnte denn bei der kleinen Schwester los gewesen sein?
Also ich glaube, die lacht heute auch darüber, wenn ich das...
Also ich habe als erstes an Scham gedacht. Eigentlich, dass man sich für seine Eltern schämt zum Beispiel, wenn die sich irgendwie komisch verhalten, so als Jugendliche. Das kenne ich.
Kenne ich auch.
So auch. Es kommt einem halt so absurd vor, weil du ja fast genauso alt
ja,
bist
oder?
Wie sie. Aber für sie war das nicht so. Für
ich meine, vor 20 Jahren war ja die Situation eine andere. Ne? Da sind ja 3 Jahre schon nochmal irgendwie gefühlt anders, als wenn man jetzt so um die 40 ist. Mhm.
Aber dass du ihr peinlich warst vielleicht.
Und was ist das für ein Gefühl?
Ist nicht Scham.
Ja, Scham.
Also da brauche ich echt in meinem Kopf eine Übersetzung für nicht, kannst du dich nicht mal altersgerecht kleiden. Also brauche ich für mich im Kopf eine Übersetzung, um an Damenbedürfnisse ranzukommen.
Ja.
Also nicht altersgerecht. Also
kannst du dich nicht mal altersgerecht kleiden?
Kleidest dich
altersgerecht. Kannst du dich mal, genau.
Was erfüllt sich für dich, wenn sich deine große Schwester altersgerecht kleidet? Dass ich mich wohlfühle. Ich versuche es einfach für mich zu übersetzen. Sowas.
Es passt dann zusammen irgendwas.
Authentizität. Harmonie oder
Kongruenz.
Harmonie.
Ja.
Die sieht so aus, wie alt sie ist. Das ist so, so oder?
Ja, ich werde öfter jünger geschätzt.
Ich werde öfter älter geschätzt.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Vielleicht gibt dir das auch Sicherheit. Stabilität. Okay, meine Schwester ist älter als ich. Die darf auch älter aussehen und ich kann mich da auch
das kann
anlehnen.
Sein. Das kann sein, so. Sicherheit. Und
hab da erlebt da einen Schutz, wenn ich, also.
Ja, und Sicherheit
Stabilität
angenommen sein,
ist vielleicht wirklich
Ruhe,
auch so.
Stabilität, weil wenn ich mir eingehe, dass meine große Schwester sich nicht altersgemäß kleidet, altersgerecht kleidet, dann denke ich, dass ganz viele Leute gerade hergucken, weil die sich so kleidet.
Scham, sag ich doch.
Ja, ja, ja. Ja, schäme ich mich oder ist mir peinlich, ja.
Muss ich ja auch immer noch sagen, verstehe ich ja nicht.
Kannst du sie das nochmal fragen?
Ich frage sie das nochmal.
Vielleicht auch das, also ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht möchte sie verstehen, wieso du dich so kleidest.
Gekleidet habe. Ja?
Ja. Also verstehen wollen. Mhm. Ich glaube es nicht, aber könnte sein.
Ich frage sie mal. Spannend. Und wie hätte ich in dem Moment anders reagieren können, wenn mir das vor 20 Jahren schon zur Verfügung gestanden
mit GFK
hätte?
Mit GFK Aikido, los, leg mal
mit,
los.
Ja, GFK Aikido. Ich mag deine Witze.
Ist cool, aber was ist GFK Aikido?
GFK Aikido ist ein Kurs, den Lukas und ich besucht haben bei einem unserer Trainer. Genau, den ich auf jeden Fall sehr schätze. Und der gibt so Ideen an die Hand, wie man auf GFK reagieren kann, ohne weitere Verletzungen zu verursachen, sozusagen.
Kurz, humorvoll und manchmal auch empathisch reagieren.
Ja. Okay. Entweder. Da könnte man auch sagen, was du nicht altersgerecht als nicht altersgerecht bezeichnest, erlebe ich als absolut selbstbestimmt und authentisch. Was ist denn für dich selbstbestimmt und authentisch sein?
Oh,
das so könnte man auch reagieren, also wie ablenken vom...
Ja.
No?
Oder klassischerweise einfach nach einem Gefühl fragen, bist du da irritiert?
Genau.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Könnte auch sagen, ah ja. Gut.
Geht auch.
Habe ich gehört.
Ja gut, es war ja eine Frage, ne?
Ja, könnte man sagen, Könnte man auch sagen, mag ich jetzt nicht drauf antworten.
Ich weiß nicht, wie geht das? Kannst du mir helfen?
Auch das? Okay, für dich ist das gerade nicht altersgerecht. Was ist denn für dich altersgerecht? Magst du es mir mal zeigen?
Oh Mann, aber das kann schon auch ein bisschen provozieren.
Ja, vor allen Dingen, wenn man meine Schwester und mich kennt. Genau, in dem Alter. Dann hätte das durchaus auch als Provokation wirken können.
Sind wir fertig, oder? Hätten
wir es machen können.
Ich glaube auch.
Ja.
Danke.
Na voll.
Gern. Und Grüße an die Schwester.
Richtig aus.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Switch vom Frosch zum Vogel. Und mit diesem Beitrag altersangemessen, was auch immer das heißen mag, verabschieden wir uns, denn die 2 Stunden sind schon fast vorbei. Es sind noch ungefähr 5 oder 6 Minuten, die wir haben. Und in diesen 5 oder 6 Minuten läuft im Hintergrund jetzt noch Fury in the Slaughterhouse and Won't Forget These Days. Und ich hoffe natürlich, dass wir nicht nur diese Tage vergessen, sondern dass ihr auch diese Sendung möglichst lange gut in Erinnerung behalten möget. Und wenn nicht diese Sendung, dann vielleicht eine andere unterdessen Sendung, die vielleicht morgen zum Beispiel von Christine, die ich euch nur warm weiterempfehlen kann, die könnte mindestens genauso interessant sein wie jede unterdessen Sendung. Eigentlich mindestens genauso interessant ist wie jede andere, nur eben von verschiedenen Moderatoren begleitet, ausgesucht und für euch vorbereitet und zubereitet. Wenn ich ans Ende dieser Sendung komme, dann habe ich vielleicht noch in einen oder anderen kleinen Hinweis auf Veranstaltungen. Zum Beispiel gibt es morgen um 15 bis 16:30 Uhr Lesetipps für Ihren Sommer, die Buchvorstellung auf der Leseterrasse der Hauptbibliothek am Domplatz. Das Team der Bibliothek empfiehlt persönliche Lieblingsbücher für die Sommer- und Urlaubszeit. Man möge sich anmelden unter veranstaltungen.bibliothek@erfurt.de oder über die Rufnummer 655, in Erfurt natürlich alles, 655-1590.
Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt,
weiß ich nicht, ich frage.
Und ebenfalls morgen um 19.30 Uhr gibt es ein SWE Special Open Air, Lena Falkenhagen und Thomas Finn, Der dunkle Brunnen, ein interaktives Fantasy-Event zur Reihe Im Schatten Sinjalas. Statt einer klassischen Lesung erwartet das Publikum ein mitreißendes Spielspektakel. Im Haus Dacher Röden, 16 Euro Eintritt, 14 ermäßigt, um 19.30 Uhr morgen Abend. Für Musikliebhaber gibt es am Freitag eine kleine Delikatesse von 18 bis 19 Uhr, ein öffentliches Wertungsvorspiel des Fachbereichs Tasteninstrumente der Musikschule der Stadt Erfurt im Saal der Musikschule in der Baufüßerstraße 19. Da stellen die besonders engagierten und talentierten Förderschüler der Musikschule ihr Können vor. Und da ja nun die Ferien angefangen haben, kann ich hinweisen auf das Sommerferienprogramm der städtischen Museen, nachzusehen